dass wir dich kennen dürfen, dass du derjenige bist, der die Beziehung zu den Menschen initiiert hat, Herr, dass wir dich erkennen dürfen, weil du dich erkennbar gemacht hast, weil du bereit warst, klein zu werden, weil du bereit warst, unter uns zu wandeln und weil du bereit warst, die Sünde, die wir nicht tragen können, auf dich zu laden, um Erlösung zu schenken. Herr, wir dürfen deine Kinder sein. Wir dürfen gereinigt sein von all dem, was uns befleckt, und wir dürfen Gemeinschaft mit dir haben und dein Wort lesen, lernen und verstehen. Herr, wir danken dir dafür, dass du diese Gemeinde baust, dass du Eckstein hier hergestellt hast, dass du immer wieder viele Leute auch zu uns bringst und wir staunen dürfen und sehen dürfen, wie du dein Werk treu voranbringst. Herr, wir danken dir dafür und wir bitten dich auch jetzt um all jene an, die nicht hier sein können, all jene, die krank sind, unterwegs sind. Ich bitte dich, dass sie auch heute, wenn sie nicht in unserer Mitte sind, deine Gnade und Nähe neu erfahren, dass auch sie durch dein Wort gestärkt und ermutigt werden. Wir beten dich an, dass du alles, was hier heute geschieht, zu deiner Ehre benutzt. Wir beten dich an, Herr, dass du offene Herzen, offene Ohren schenkst. Wir beten dich darum an, dass du heute wieder dein Werk tust, in dem Sinne, dass du einen Sünder auf den rechten Weg bringst, dass du die Schwachen wieder aufstellst und dass du jedem genau das gibst, was er heute braucht. Herr, wir sind auf dich angewiesen, auch wenn wir jetzt in dein Wort schauen, wenn wir verstehen möchten, was du sagst. Wir brauchen deinen Geist, wir brauchen dein Wirken, und so beten wir dich auch heute wieder an. Rede du, Herr, während dein Volk hört. Amen. Nun, wir haben eben einige tolle Hymnen gesungen, und es ist schön, auch in dem Gesang mit einzustimmen und zu hören, wie man sich gegenseitig zuruft, wie groß der Herr ist, wie viele Gründe es gibt, ihm zu danken, wie wunderbar es ist, einen Hirten zu kennen, der einen selbst durch das Tal des Todesschatten führt. Aber wir wissen alle, es gibt immer wieder Zeiten, wo einem nicht nach Singen zumute ist, wo diese Worte, dass Gott groß ist, mehr nach einer Floskel klingen, ohne wirklichem Inhalt. Wo diese Worte, dass Jesus ein Hirte ist, nur nach Theorie scheinen. Und wo es schwerfällt, in dem Ganzen einen Weg voran zu kennen. Auch hier in dieser Gemeinde gibt es Leid. Wir hatten es in der letzten Predigt schon angesprochen. Leid gibt es in verschiedenen Dimensionen. Leid ist real. Leid kannst du nicht weg erklären. Es ist nun mal da. Und so haben wir in unseren Reihen Menschen sitzen, die an Niedergeschlagenheit leiden, die Depressionen erleiden. Wir haben in unseren Reihen unter euch Menschen, die ungläubige Kinder betrauern. Kinder, die eigentlich das Evangelium kennen, aber sich abgewandt haben. Wir haben solche in unseren Reihen, die unter schweren Krankheiten leiden, Schmerzen ertragen. Wir haben solche, die schwere Krankheit der Eltern erleben oder auch Unfälle der Eltern ertragen müssen. Tod der Eltern betrauern. Solche, die Kinderlosigkeit betrauern. Solche, die Fehlgeburten betrauern. Solche, die schwierige Familienverhältnisse mitmachen. Solche, die Streit und Unfrieden in ihrer Ehe erleben. Wir haben solche, die Bruch in Beziehungen erlebt haben, wo es zum Kontaktabbruch kam. Oder zu Scheidungen in der Vergangenheit. Wir haben solche, die heimatlos sind, auf der Suche nach einer Bleibe, joblos sind, auch finanziell in Schwierigkeiten geraten. Wir haben solche, die leiden, weil sie im Kampf stehen mit lebensbeherrschenden Sünden. Und wir haben solche, die leiden, weil sie einsam sind. Oder weil der Wunsch nach einem Ehepartner immer noch nicht erfüllt ist. Auch Stress kann ein Leid sein. Der Punkt, wo das Leben einfach zu schwer ist, wo zu viel umher ist. Und so lässt sich die Liste weiterführen. Leid ohne Ende. Nun, die Frage, die ich heute mit euch angehen möchte, ist nun, wie begegne ich aber in diesem Leid? Wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich darauf? Denn jeder hat eine natürliche Tendenz, auf dieses Leid zu reagieren. Es gibt die einen, die es angehen, wie ein Ingenieur es tun würde, der ein technisches Problem sieht und sagt, dieses Problem muss ich lösen. Meine Frau nennt diese Haltung Fix-It-Modus. Den findet man besonders bei Männern immer wieder. Andere sind einfach grundsätzlich pessimistisch. Alles ist schlecht, alles ist blöd, da wird nichts Besseres raus. Andere schlagen dann über Richtung Zorn und Murren. Das ist so schlimm, so schwierig, es sollte nicht so sein, es ist so ungerecht, man schiebt die Schuld auf Umstände oder auf andere Personen. Andere sind Stoiker, solche, die sich vom Leid scheinbar nicht berühren lassen. die wie Bulldozer durch Trümmerhaufen rasen und ohne Kratzer davonkommen. Mit unveränderter Miene durch die Weltgeschichte fahren. Und so gibt es ganz viele verschiedene natürliche Neigungen auf Leid, auf die Probleme des Lebens. Doch was mache ich nun richtig? Wie mache ich es richtig, wenn ich mich im Leid wiederfinde? Wie begegne ich vor allen Dingen Gott, wenn ich in diesem Leid stecke? Wie begegne ich Gott, wenn die Zukunft nur dunkel aussieht, wenn ich mir die Gegenwart nicht erklären kann, wenn die Güte und Gnade Gottes nicht real sichtbar für mich ist? Wenn du dich in diesem Loch des Leids wiederfindest, in dem du weder einen Weg voran noch heraus siehst, ist die Frage, was tust du dann? Die Bibel gibt uns einen Weg voran. Und dieser Weg voran beginnt mit Klagen. Und dazu dürft ihr nun Psalm 77 aufschlagen, den Psalm, den wir uns heute miteinander betrachten möchten. Psalm 77. Dem Chorleiter nach Jeduthun von Asaf ein Psalm. Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenke. Am Tag meiner Bedrängnis suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Denke ich an Gott, so stöhne ich. Sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Du hieltest offen die Lider meiner Augen. Ich war voll Unruhe und redete nicht. Ich durchdachte die Tage von Alters her, der Jahre der Urzeit gedachte ich. Ich sann nach des Nachts, in meinem Herzen überlegte ich und forschte in meinem Geist. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört von Generation zu Generation? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Ich will gedenken der Taten Jahs, ja deiner Wunder von Alters her will ich gedenken. Ich will nachdenken über all dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Dich sahen die Wasser, Gott, dich sahen die Wasser. Sie bebten, ja, es erzitterten die Fluten. Die Wolken ergossen Wasser, das Gewölk ließ deine Stimme erschallen und deine Pfeile fuhren hin und her. Die Stimme deines Donners war im Wirbelwind. Blitze erleuchteten die Welt, es zitterte und bebte die Erde. Durch das Meer führt dein Weg und deine Pfade durch große Wasser, doch deine Fußspuren erkennt niemand. Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Hier ist Psalm 77, ein Beispiel der Klage, ein Klagepsalm, der sich einreihen lässt mit anderen Klagepsalmen oder auch mit den Klageliedern. Hier ist ein Beispiel eines Christen, der seinem Gott gegenüber im Leid begegnet, indem er klagt. Klagen ist biblisch. Klagen ist richtig und Klagen ist auch nachahmenswert. Es ist zu kurz gefasst und gar falsch zu sagen, lasst uns danken statt zu klagen, wie es in einem Lied heißt. Denn Klagen ist der Prozess in deinem Leid. Dort, wo du anfängst, die zerstörerische, traurige und unerklärliche Realität des Leids deinem Gott gegenüber zu reflektieren, zum Ausdruck zu bringen. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass die Realität des Leids nun mal Fakt des Lebens ist. Dass sich diese nicht hinwegnehmen lässt. Ob es nun die Realität des Leids ist, weil du einfach in einer zerbrochenen Welt lebst, ob es die Realität des Leids ist, weil du die Sünden, die Konsequenzen deiner eigenen Sünde trägst oder weil es einfach das Leid ist, weil du Christus nachfolgst. In all diesem Leid haben wir gesehen, dass es mal, es ist ausgelöst in der Sünde, findet seinen Ursprung in 1. Mose 3, als die Sünde Einzug nahm in die Welt. Aber sie findet seine einzige Antwort in Christus, den, der einst wiederherstellt, der die Lösungen bereit hat. Und deshalb ist deine Frage, die du beantworten musst, wie begegne ich jetzt diesem Christus, diesem Gott, der da ist in meinem Leid? Und so wird uns dieser Prozess, diese persönliche Reise dargestellt durch Psalm 77 und fängt mit der ersten Aufforderung an, rufe zu Gott. Vers 1 ist die Überschrift des Psalmens, dem Chorleiter nach Jeduthun von Asaf ein Psalm. Es ist eigentlich interessant, dass dieser Psalm nicht nur eine persönliche Abhandlung ist, sondern dass das ein Lied war, das in das Liederbuch des Volkes Israel hineinwanderte, das am Tempel gesungen wurde, dass man miteinander sang, dem Chorleiter nach Jeduthun, wahrscheinlich einer Melodie, und dann von Asaf verfasst, ein Mann, der als levitischer Sänger unter David eingesetzt wurde, der selbst unter Salomo noch aktiv war. Wir haben von ihm nicht viele Psalmen, aber immerhin 12. Und in vielen dieser Psalmen ist er sehr persönlich und reflektiert seinen Kampf mit der Realität Gott gegenüber. Und so tut er das auch hier, wenn er jetzt ausruft in Vers 2. Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenkt. Wir sehen hier einen Psalmisten, der mitten im Leid sich an Gott richtet, der im Dunkel ist, in der Undurchsichtigkeit. Er ist an einem Punkt, an dem Gott ihm ganz, ganz weit weg entfernt scheint. Er ist an einem Punkt, wo die Stimme Gottes für ihn kaum hörbar ist. Und umso lauter lässt er jetzt seine eigene Stimme erschallen und ruft: Ich will schreien, so lange, bis ich endlich gehört werde. Das ist hier die Motivation von Asaf. Und so fährt er fort in Vers 3. Am Tag meiner Bedrängnis suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Am Tag meiner Bedrängnis könnte man auch übersetzen mit am Tag der Not. An dem Tag, an dem er Hilfe benötigte. Wir sehen in diesem Psalm nicht genau, was das Problem bei Asaf war. Wir wissen nicht, ob er jetzt hier mit dem Tod eines Freundes zu kämpfen hatte. Wir wissen nicht, ob er feindlichen Widerstand erlebte. Wir wissen gar nicht, woran es lag. Aber wir wissen, er fand sich in der Bedrängnis wieder, in der Not, an dem Punkt, wo er etwas ganz nötig braucht, nämlich die Hilfe des Herrn. Und so drückt er das aus: Ich rufe hier am Tag der Bedrängnis. Und damit tut er genau das, was Gott den Menschen selber aufgetragen hat in Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Genau das tut Asaf jetzt hier. Am Tag meiner Bedrängnis suche ich den Herrn. Er streckt sich aus nach Gott. Er ist jetzt im Loch. Er sieht keinen Weg heraus, weder voran noch heraus. Aber er fleht um Hilfe. Gott, wo bist du? Und er lässt nicht nach. Er beschreibt, dass seine Hand ausgestreckt ist, des Nachts im Gebet ausgestreckt. Nichts kann ihn daran hindern, weiter zu suchen, bis Gott endlich antwortet. Und er beschreibt, wie traurig er ist, so traurig, dass er nicht getröstet werden mag. Wir sehen eine ähnliche Formulierung bei Jeremia, als er die Trauer von Rahab beschreibt, der ihre Kinder genommen wurden. Sie ließ sich nicht trösten. Wir sehen die Worte auch nochmal, wie Mose sie benutzt, als er die Trauer von Isaak beschreibt, als er seinen Sohn Josef betrauert. Er ließ sich nicht trösten. Am Tiefpunkt deines Leids, da hilft keine Floskel. Da hilft keine einfache Lösung. Das Einzige, was Asaf hier tun kann, was er noch sieht, ist, nach Gott zu rufen, nach ihm zu schreien, in der Hoffnung, dass er irgendwann einmal antworten wird. Ein verzweifelter Himmelsschrei, Hilfeschrei aus dem Leid des Lebens. Nun, dieser Tag der Bedrängnis mag für jeden Einzelnen von euch sehr unterschiedlich aussehen. Es mag ein Tag der Sünde sein, in der du wieder einmal gefallen bist und nicht mehr weißt, wie du diese Sünde endlich besiegen kannst. Es mag ein Tag des Verlusts sein, wo jemand, der dir sehr nahe steht, entweder verstorben ist oder sich von dir abgewandt hat. Es mag auch ein Tag der Trauer sein, wo die Traurigkeit dich übermannt und du vor Tränen kaum klar sehen kannst. Es mag ein Tag der Angst sein, wo die Ungewissheit und die Sorge auf die Zukunft und die Situation, in der du steckst, dich erstickt. Ein Tag der Not, ein Tag, wo du Gottes Hilfe brauchst. Und der Einzige, der dir in dieser Not begegnen kann, ist Gott. Der Einzige, der Antworten bereit hat darauf, was du gerade nicht siehst, ist Gott. Und der Einzige, der dir dann auch irgendwann diese Not, in der du dich befindest, nehmen kannst, ist Gott selbst. Und deshalb ist deine Aufgabe, selbst wenn du sonst nichts anderes tun kannst, nach Gott zu rufen, zu schreien, zu suchen mit allem, was du hast. Und du wirfst dich vor dem hin und bittest: Ich schreie zu dir. Nun, wenn du über das Gebet nachdenkst, dann magst du natürlicherweise an das Vaterunser denken, das Gebet, das Gott uns selbst als Beispiel hinterlassen hat, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Vielleicht denkst du auch zuerst an die Aussage, die so manch einer schon zu dir gesagt hat. Wenn du betest, pass auch ja auf, dass du nach dem Willen Gottes betest. Nun, diese Aussagen sind nicht grundsätzlich falsch, aber was damit passiert ist, dass so manch ein Christ, wenn er vor Gott kommt, sofort gehemmt ist. Ich muss ja jetzt aufpassen, was ich sage. Und da musst du verstehen, dass das Gebet so viel mehr ist. Dass das Gebet dort anfängt, wo du deine Seele vor Gott ausschüttest. Wo du manchmal auch ganz rohe, ungefilterte Bekenntnisse von dir gibst, von dem, was sich in deiner Seele bewegt. Gott ist kein König, den du nur in formeller Ansprache begegnen darfst, sondern er ist ein Vater, der seinem Kind begegnet, dort, wo es steht. Und wenn dieses Kind in dem Moment nichts anderes kann, als auszurufen, Hilfe, dann wird er es nicht von sich stoßen. Das tut Asaph hier. Er ruft zu Gott. Nun, die Situation, in der er sich befindet, nimmt noch an Schwere zu, wenn wir jetzt Vers 4 lesen. Wo Asaph beschreibt, denke ich an Gott, so stöhne ich, sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Er spricht hier von dem Nachsinnen, von dem Nachdenken. Das, was Gott den Israeliten schon längst aufgegeben hat. Psalm 1, der über das Gesetz Gottes nachsinnt, dem geht es gut. Josua 1, wenn du Erfolg haben möchtest, darin Israel voranzubringen, dann sinne über das Gesetz nach und es wird dir gut gehen. 5. Mose 6, sinne über das Wort Gottes nach, lebe damit. Damit sind die Israeliten aufgewachsen. Das, was für Asaph eigentlich Frucht bringen sollte, das, was ihm eigentlich Perspektive geben sollte, das, was ihm eigentlich Hoffnung geben sollte, ist jetzt schwierig. Wenn er sich hinsetzt, um über Gott nachzudenken und nachzusinnen, dann übermannt ihn die Angst. Und er sieht in sich selber nur Unruhe, Chaos. Er kann damit nicht umgehen. Und das sind Zeiten des Leides, in denen auch du stecken magst, wo es dir sehr schwer fällt, an Gott zu denken. Und das sind die Zeiten, wo du deine Bibel aufschlägst und es fällt dir schwer, deine Bibel zu lesen und über das Gelesene nachzudenken. Denn das Einzige, was in deinem Kopf rumgeht, ist die Sorge und die Nöte, in denen du dich bewegst. Und all das, was du dann versuchst, das, was du normalerweise gerne machst, ist jetzt keine Freude mehr, sondern nur noch eine Tortur. Mehr Anstrengung als Freude. Und so drehen sich deine Gedanken um dein Leid und du kommst aus dem Strudel nicht heraus. Du bist einfach nur traurig, niedergeschlagen, depressiv und kommst nur an diesen Punkt an. Hilf her! Ein bekannter Prediger beschrieb Zeiten seiner Ehe. Zeiten, in denen er im Streit mit seiner Frau lebte, das er nicht klären konnte. Sie hatten wochenlang keinen Geschlechtsverkehr mehr, kein Vorankommen in der Beziehung. Er wusste nicht mehr ein noch aus. Das Einzige, was er tun konnte, irgendwann war am Rand des Bettes niederzuknien und zu sagen, Hilf, Herr! Und an diesem Punkt magst du in deinem Leben in verschiedenen Situationen ankommen, wo nichts anderes mehr über deine Lippen kommt, als zu sagen, Herr, hilf! Und diese Zeiten, wenn du sie erlebst, musst du nicht schönreden. Diese Zeiten musst du nicht mit irgendeiner Maske vor Gott verbringen, sondern es ist notwendig, in seiner Schwäche zu realisieren und in seiner Not aufzugeben. Das Einzige, was ich jetzt noch tun kann, ist, nach Gott zu schreien, in der Hoffnung, dass er irgendwann hört und dass er irgendwann Erleichterung gibt. Das ist der erste Schritt, wie du dein schweres Herz vor Gott ausschütten kannst. Und dann kommen wir zur zweiten Aufforderung. Zweitens, sei ehrlich vor Gott. Denn jetzt fängt Asaph an, Gott ganz direkt anzusprechen. Wir sehen in Vers 5, du hieltest offen die Lider meiner Augen. Ich war voller Unruhe und redete nicht. Er beschreibt hier diese Sorge, diese Unruhe, die ihm den Schlaf geraubt hat. Dass er sich nur hin und her gewälzt hat. Die ihn aber so unruhig hat werden lassen, dass er nicht mal einen klaren Gedanken formulieren konnte. Er konnte nicht einmal darüber reden. Schlaflos und sprachlos ist dieser Mann. Und er sagt, es ist Gott, der es tut. Und während er jetzt so in seinem Kampf sich bewegt, fängt er jetzt an, nostalgisch zu werden. Wir lesen in Vers 6 weiter. Ich durchdachte die Tage vor Alters her. Der Jahre der Urzeit gedachte ich. Ich sann nach des Nachts, in meinem Herzen überlegte ich und es forschte mein Geist. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Die Schlachter gibt es noch besser wieder. In der Schlachter heißt es, Vers 6, ich gedenke an die alte Zeit, an die Jahre der Urzeit. 7, ich gedenke an mein Saitenspiel in der Nacht. Ich sinne in meinem Herzen nach und es forscht mein Geist. Er denkt jetzt an seine Vergangenheit, an die Zeiten, an denen er Gott gelobt hat. Die Zeiten, in denen er sich gefreut hat an Gott, in denen er voll Dank war und der Friede Gottes regiert hat. Doch jetzt forscht sein Geist. Wenn er jetzt zurückdenkt an die Zeiten damals und jetzt seine Umstände, jetzt die dunkel sind, die schwerwiegend sind, die unerklärbar sind, ohne Ausweg, ohne Zukunftsaussichten, kommen jetzt im Blick auf die Vergangenheit zuerst Zweifel auf. Zweifel, die er jetzt ganz offen preisgibt. Vers 8. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Asaf beschreibt ja ein Gericht Gottes über ihn. Ein Jude war sich immer sehr bewusst, dass sobald Gott sein Angesicht abwendet von ihm, dass er dem Gericht Gottes ausgeliefert ist. So fühlte er sich, verworfen von Gott, fern von ihm. Und er sieht nicht mehr das Wohlwollen Gottes und fragt sich jetzt, ob dieses Stadium von der Ferne Gottes für ihn die Ewigkeit sein wird. Für ewig verworfen. Dann geht er weiter in Vers 9. Ist seine Gnade für immer zu Ende? Und der Begriff, der hier steht, ist der hebräische Begriff Chesed. Ihr müsst nicht viel Hebräisch können, aber den Begriff solltet ihr euch merken. Chesed. Gnade übersetzt nur einen Aspekt dieses Begriffes. Mit Gnade würden wir im Deutschen sagen, Gottes unverdiente Geschenk, das er den Menschen zugesteht. Das ist auch in dem Begriff drin, aber hier ist noch viel mehr drin. Wenn ein Jude diesen Begriff gehört hat, dann erinnerte sich er an den Bundesschluss Gottes in Sinai, wo Gott selbst einen Bund aufgestellt hat und zu dem selbst er treu ist. In diesem Begriff steckt Gottes Treue. Zusätzlich steckt da drin auch Gottes Freundlichkeit. Dadurch, dass er sich niedergebeugt hat und diesen Menschen begegnet ist, indem er einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Und es ist diese Gnade Gottes, diese Dimension der Gnade Gottes, auf die sich das Volk Israels immer wieder beruft. Das war ihre Identität. Hierin begründete sich ihre Identität. Und so ist es, dass das Volk Israel immer wieder auch diese Gnade Gottes besang. Paradebeispiel dafür ist Psalm 136, das anfängt damit, preist den Herrn, denn er ist gut. Und jetzt kommt der Refrain, denn seine Gnade währt ewig. Denn seine Gnade währt ewig. Die ganzen Psalmen durch, immer und immer wiederholt. Seine Gnade währt ewig. Das war das Grundbekenntnis des jüdischen Glaubens. So, und jetzt steht Asaf hier, der Mann, und sagt, diese Gnade, die ich mit anderen am Tempel besungen habe, frage ich mich jetzt, ist die jetzt zu Ende? Das, woran Israel sich so festgehalten hat, ist für ihn keine Sicherheit mehr. Aber nicht nur die Gnade Gottes, sondern schlimmer noch, Vers 9, hat das Wort aufgehört von Generation zu Generation. Das Wort Gottes, das er ihnen selbst übermittelt hat. Das Wort Gottes, von dem sein Vorvater David noch geschwärmt hat und sich darin gefreut hat im Psalm 119. Das er besungen hat im Psalm 19. Das Wort Gottes, das er selber, Asaf, von seinen Eltern empfangen hat, das er wiederum seinen Kindern weitergegeben hat. Das Wort Gottes, die Verheißungen Gottes, auf denen Israel immer stand, stellt er jetzt die Frage, hat das aufgehört? Ist das, was ich hier lese, überhaupt noch relevant? Gilt das überhaupt noch? Habe ich eine Hoffnung, dass diese Verheißungen auch tatsächlich eintreten werden? Und dann fragt er in Vers 10, hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Im Zorn verschlossen seine Erbarmungen wieder das Bild des Gerichtes. Ist er überhaupt noch gnädig? Ist er überhaupt noch barmherzig? Das ist hier der Punkt, an dem Asaf steht. Zweifel. Und das ist der Punkt, an dem so manch einer steht in seinem Leben. Und die Frage ist, was machst du mit diesen Fragen? Denn wenn du spontan diese Verse liest, wirst du denken vielleicht zuerst, Asaf, hör auf. Du begibst dich hier auf ganz, ganz dünnes Eis. Du begibst dich hier in die Hände Satans, der es liebt, diese Fragen voranzutreiben. Und wenn du hier nicht aufpasst, fängst du bald an, Gott zu lästern. Manch einer begegnet einem dann auch im Leid mit Worten wie, wenn es solche Fragen angedeutet werden, denk daran, Gott macht alles gut. Oder ein Sprung zu Römer 8, Vers 28, vergiss es nicht, dass alle Dinge zum Besten dienen, die Gott lieben. Oder schlimmer noch, Gott muss dich wohl besonders lieb haben, dass du dieses Leid durchmachst. Freunde, das sind Aussagen, die ein Mensch im Leid nicht hören braucht. Asaf kannte diese Aussagen. Asaf kannte Gottes Gnade. Asaf kannte Gottes Liebe. Aber genau da war ja sein Zweifel begraben. Und er braucht jetzt einen Weg, diese Zweifel einfach mal zum Ausdruck zu bringen. einfach mal sagen zu können, so sieht es aus. Und es ist ein Zeichen für uns, dass diese Fragen so in der Bibel geschrieben sind, vom Heiligen Geist inspiriert, damit du auch davon lernen kannst, wie der Kampf in einem Menschen zugehen kann. Und zwar in einem Menschen, der Gott kennt, in einem Menschen, der mit Gott lebt, aber der in dem Moment, in dem er in seinem Leben steckt, keinen Anhaltspunkt dafür sieht, dass Gott wirklich so ist, wie er sich sonst offenbart hat. Und hier ist der Punkt, wo der Glaube von Asaf in die Grundfesten erschüttert wurde. Und er beobachtet die Umstände um sich herum und sieht keinen Funken der Gnade und Güte Gottes. Und diese Fragen, lieber Christ, sind natürlich. Diese Fragen sind auch erlaubt. Und diese Fragen musst du nicht verstecken. Wenn Gott tatsächlich der ist, von dem er sagt, dass er sei, dann muss er sich auch als solcher erweisen. Und wenn das nicht sichtbar ist, dann ist es nur legitim zu fragen, wo es denn ist. Erlaube dir, vor Gott ehrlich zu sein. Und gib einfach wieder, was sich in deinem Herzen bewegt. Stelle manchmal auch Fragen, zu denen du vielleicht nie eine Antwort bekommen wirst. Gott will dein Herz. Gott will deinen offenen, deinen ehrlichen Kampf mit der Realität. Und dieser Schritt ist dann auf dem Weg dahin heilsam. Wenn ein Mann eine Frau und eine Frau sich kennenlernen, um sich auf die Ehe vorzubereiten, dann werden beide sich über Offenheit freuen. Wenn die Frau den Mann lediglich siezen würde in der Beziehung, in jedem Moment einen Knicks vor ihm macht und bei jeder Aussage nickt, wenn der Mann etwas sagt, dann wird der Mann sie nie richtig kennenlernen. Genauso, wenn der Mann lediglich eine formelle Beziehung aufhält, nur oberflächliche Themen anspricht und immer nur besorgt ist, dass die Atmosphäre schön zu halten, auch dann wird die Frau den Mann nie wirklich kennenlernen. Und genauso ist es auch in deiner Beziehung zu Gott, mit dem Unterschied, dass Gott dich schon kennt. Und du kannst ihm nichts vormachen und du musst ihm nichts vormachen. Deine Zweifel dürfen deutlich ausgedrückt werden und sie sind vor Gott dann kein Affront, sie sind kein Angriff und sie sind auch keine Lästerung. Sie sind einfach nur die Realität eines Christen, der versucht, den Sinn Gottes in seinem Leid zu erfassen. Es ist die Realität eines Christen, der sich mit der Sünde und Zerbrochenheit seines Lebens auseinandersetzen muss und das vereinbaren muss mit der Tatsache, dass sein Gott eigentlich doch gut ist. Und diese Realität, diese Spannung hat dann auch Platz in deinen Gebeten. Ein Autor beschreibt, wie er und seine Frau kurz vor dem Geburtstermin erfuhren, dass ihr Baby im Mutterleib verstorben ist. Und Gott hat sie danach durch mehrere Fehlgeburten gehen lassen, eine nach der anderen. Mit schwachem Hoffnungsschimmer wurde die Frau wieder schwanger. Und als sie dann in der Arztpraxis waren, offenbarte der Ultraschall, dass auch diese Schwangerschaft in einer Fehlgeburt endete. Dieses Paar bewegte sich erschüttert zurück zu ihrem Auto. Noch auf dem Parkplatz vor der Klinik rief die Frau aus im Gebet: Ich weiß, du bist nicht gemein, aber es fühlt sich so an, als wärst du das heute. Das ist ein ehrliches Gebet angesichts unerklärbaren Leides. C.S. Lewis, der Autor der Narnia-Chroniken, er verarbeitet den Tod seiner Frau in einem Buch, in dem er diese Frage stellt: Wo ist Gott? Und etwas später fragt er dann: Warum ist er so gegenwärtig als Befehlshaber in unserer Zeit des Wohlergehens und so abwesend als Hilfe in Zeiten der Not? Das war eine ehrliche Frage angesichts des unerklärlichen Leids. Und auch in meinen Tagebüchern finden sich solche Einträge wieder. Herr, du hast uns schweres Brot gegeben, dessen Sinnhaftigkeit wir nicht erklären können. Warum hast du unser Kind genommen? Andernorts, Herr, warum tust du das? Warum lässt du deinen Diener durch die Täler des Todes gehen? Warum erinnerst du ihn Tag für Tag daran, wie gefallen die Welt ist? Warum lässt du mich am Rand meiner Kräfte und Ressourcen gelangen? Andernorts, Herr, ich verstehe nicht, warum das Leben so schwer ist. Wenn eins überwunden ist, kommt das nächste. Andernorts, Herr, warum tust du uns das an? Das, Freunde, sind ehrliche Fragen angesichts unerklärlichen Leids. Und es sind Worte eines Christen, der versucht, das Ganze zu verstehen. Dann zu verstehen, wenn er die Handschrift Gottes nicht erkennen kann. Deshalb auch du, hab keine Angst, Gott gegenüber offen zu sein. Frag ihn, versorgst du mich wirklich mit allem, was ich brauche? Ich bete schon so lange für einen Ehepartner und es verändert sich nichts. Frag ihn, Herr, sind Kinder wirklich ein Geschenk? Denn was ich hier erlebe, ist ziemlich anstrengend. Frag ihn, Herr, willst du wirklich, dass alle gerettet sind, wenn ich doch schon Jahre für diese Leute bete und sie sich nicht bekehren? Frag ihn, Herr, hast du mich vergessen? Hast du mich im Kampf meiner Sünde allein gelassen, wo ich doch ständig darum flehe? Warum gibst du keine Erleichterung, während ich das brauche? Frag ihn auch einfach, bist du wirklich gut? Denn alles, was ich hier sehe, sieht nicht gut aus. Das sind ehrliche Fragen. Das sind auch zweifelnde Fragen, die das wiedergeben, was sich in deinem Herzen wiederfindet. Und du brauchst dich nicht zu schämen, diese Fragen vor Gott auszuschütten. Schäme dich nicht davor, offen zu sein. Bring deine Zweifel, bring deine Fragen. Versuch nicht, irgendeine Maske aufzusetzen. Versuch nicht, sie zu verstecken. Schreib dir diese Fragen auf. Bete diese Fragen. Flehe zu Gott. Klage so, wie Asaf hier klagt. Aber klage auch weiter, indem du die dritte Aufforderung erfüllst. Drittens, erinnere dich an Gott. Drittens, erinnere dich an Gott. Denn diese Zweifel, in denen Asaf hier sich bewegt, sind nicht das Ende für einen Christen. Für den Ungläubigen schon. Wenn du Gott nicht kennst, dann ist hier das Ende. Und dann ist Resignation angesagt, dann ist Zynismus okay, dann ist Verzweiflung völlig angebracht. Dann gibt es kein Aus. Doch für den Christen gibt es noch mehr. Und das bringt Asaf jetzt zur Sprache in Vers 11. Da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass ich die Rechte des Höchsten geändert habe. Also Asaf sagt hier, ich habe Gott so gekannt früher, ich habe ihn früher so besungen und jetzt sehe ich davon nichts mehr. Und sein Schluss ist jetzt in Vers 11, er muss sich geändert haben. Der Herr ist nicht mehr der gleiche, wie er in der Vergangenheit war. Und so nimmt er sich jetzt etwas vor. Vers 12, ich will gedenken der Taten Jahs. Ja, deiner Wunder von Alters her will ich denken. Vers 13, ich will nachdenken über all dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Hier ist die bewusste Entscheidung von Asaf, sich jetzt nicht einfach nur gehen zu lassen, sondern seinen Sinn und seine Gedanken auf das Richtige auszurichten. Nun, ihr wisst, wie Gefühle funktionieren. Die bewegen sich manchmal in luftleerem Raum. Sie sind wie Seifenblasen, die aus dem Nichts erscheinen und auch genauso schnell wieder weg sind. Und weil das so ist und sie auch manchmal unlogisch sind, darf man die Gefühle manchmal auch nicht zu ernst nehmen. Irgendwann muss der Punkt kommen, wo man eine ganz bewusste Entscheidung fällt und seinen Sinn auf was ganz Bewusstes ausrichtet. Und damit sage ich nicht, dass man die Gefühle ignoriert. Asaf hat hier seine Gefühle nicht ignoriert. Er hat sie ganz deutlich zur Sprache gebracht. Er hat ihnen Luft gegeben. Aber jetzt kommt der Punkt, wo er sich auf das ausrichtet, was er weiß. Und das ist doch entscheidend für dich. Wenn du im Loch sitzt und wenn du nicht mehr aus noch ein weißt, dann darfst du dies ruhig so beschreiben, wie es gerade aussieht. Aber du musst dann irgendwann anfangen, eine Entscheidung zu fällen und konstruktiv zu werden. Was Asaf hier sieht, ist ein Anker, der von einem Schiff geworfen wurde. Er sieht den Anker nicht mehr, aber er sieht eine ganz, ganz dicke Kette, die den Weg dahin beschreibt. Und es ist diese Kette, an die er sich jetzt klammert und auf die er sich jetzt beruft. Und das tut Asaf hier. Er schreibt, ich will gedenken der Taten Jahs. Ich will gedenken deiner Wunder von Alters her. Ich will nachdenken über dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Ganz bewusst. Klare Entscheidung. Jetzt richte ich meinen Sinn auf das eine. Und woran erinnert er sich jetzt? Er erinnert sich an die Werke Gottes. Er sagt sich, ich sehe weder in der Zukunft Hoffnung noch in der Gegenwart, wo ich gerade bin. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist zurückzuschauen in die Vergangenheit. Was weiß ich denn von Gott? Und so erinnert er sich jetzt an die Taten Gottes. Und wir sehen in Vers 14, wie er das jetzt zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Gott ist heilig, sagt er hier. Er ist im Heiligtum unterwegs, im Heiligen ist er unterwegs. Und damit macht er deutlich, dass Gott abgesondert ist von Menschen, weit, 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 weit weg entfernt von dem, wo sich der Mensch bewegt. Absolut übernatürlich, völlig anders, völlig fremd und überaus groß. So groß, dass er nicht zu erfassen ist. Und so bewegt sich Asaf hier ganz bewusst in die Sphären der Herrlichkeit, in die er sich selber gar nicht bewegen kann. Gott ist so groß wie keiner sonst. Er ist so heilig, dass ich das nicht verstehen kann. Er ist in einer Dimension unterwegs, die ich nicht kenne. Das ist mein Gott. Und warum fängt Asaf jetzt dort an? Warum fängt er dort an, wo er sich gar nicht hinbewegen kann? Weil er weiß, dass diese Dimension, diese Perspektive, die Gott sieht, seiner Perspektive momentan vorenthalten ist. Im Unmittelbaren, in dem Loch, in dem er steckt, sieht er Dunkelheit, sieht er nichts Gutes. Aber er weiß und muss sich jetzt erinnern, es gibt noch etwas, was darüber hinausgeht. Und da ist mein Gott unterwegs, in der Heiligkeit, wo kein Mensch hin kann. Und für diesen Gott, der so groß ist, ist ein Tag des Menschen wie ein Augenblinzeln. Und für diesen Gott, der so groß ist, ist das Loch, in dem ich gerade sticke, nichts anderes als ein kleines Schlagloch in der Scheibe. Und so ruft Asaf sich hier jetzt selber zu: Mein Gott ist so groß, er kann so viel mehr. Und er tut so viel mehr und er wird auch so viel mehr tun. Und jetzt erinnert er sich zurück an die Zeit, wo diese Größe Gottes, die sonst in der Ewigkeit, in dem Heiligtum zu sehen ist, wo diese Größe auch auf der Erde sichtbar wurde. In Vers 15: Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Also dieser große, heilige Gott, der so fern ist, der hat sich niedergebeugt und diese Kraft, die sonst keiner sieht, unter den Völkern sichtbar gemacht. Dadurch, dass er sein Volk herausgeführt hat aus Ägypten. Damals hat er ganz deutlich gemacht, dass diesem Gott keine Macht der Welt widerstehen kann. So, dass die Völker der Welt, die sonst alle Waffen und Streitwagen hatten, vor Furcht erstarrten. Und so, dass dieses schwache Volk, dem, was man nicht für möglich gehalten hätte, eine Stadt nach der anderen einnimmt. Und das Volk Israel, das Land Israel in Besitz nimmt. Dort zeigte sich dieser starke Gott und daran erinnert Asaf sich jetzt. Und es ist dieser starke Gott, diese Herausführung aus Ägypten, an die Israel sich immer wieder erinnern sollte. Mit dem Passamal wurde Israel eine Tradition aufgetragen, wo sie immer wieder sich daran erinnern könnten, wie mächtig Gott ist. Und es wurde ihnen auferlegt, von Generation zu Generation die Werke dieses Gottes zu verkündigen und immer wieder sich daran zu erinnern, wie er damals sie aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt hat. Und jetzt ist Asaf hier in seinem Loch, aber er steht im Land Israel. Er kann den Staub Israels in die Hand nehmen. Er kann die Ruinen der anderen Völker sehen und er sieht, wie die Macht wirklich Wahrheit real für ihn geworden ist. Er hat den Beweis von Gottes Kraft, dass es nicht nur eine Fabel, nicht nur eine Tradition ist, sondern handfeste Beweise für diese Macht Gottes sieht er vor sich. Und so kann er jetzt weiter fortfahren, Vers 17. Dich sahen die Wasser, Gott. Dich sahen die Wasser. Sie bebten, ja, es erzitterten die Fluten. Also es war die, wo er jetzt drauf anspielt, ist die Größe und Stärke Gottes, die sich zeigte, als Israel an das Schilfmeer kam. Als sie bedrängt wurden von den Ägyptern, die sie jagten, und es schien so, dass es keinen Weg hinaus gab, und die plötzlich Gott selbst durch Mose die Fluten teilt und Israel hindurchgeht. Vor dir erzitterten die Fluten. Dann fährt er weiter in Vers 18. Die Wolken ergossen Wasser, das Gewölk ließ eine Stimme erschallen und deine Pfeile fuhren hin und her. Denn nachdem Israel durch das Schilfmeer hindurchgegangen war, kam es an in Sinai. Und stand dort vor dem Berg Sinai, vor dem Berg, dessen Gewölk die Stimme Gottes erscheinen ließ, das mit Donner und Blitzen umherfuhr. Vers 19, die Stimme deines Donners war im Wirbelwind, Blitze erleuchteten die Welt, es zitterte und bebte die Erde. Spätestens vor dem Berg Sinai musste jeder Jude sagen, dieser Gott ist real. Und dort hat Gott bewiesen, dass er die Welt regiert, dass er Völker erzittern lässt, dass er die Natur beherrscht und das Volk Israel musste ihm folgen, Schritt für Schritt, dorthin, wo er sie geführt hat. Vers 20, durch das Meer führt dein Weg und deine Pfade durch große Wasser, doch deine Fußspuren erkannte niemand. Gott tat etwas Übernatürliches auf eine Art und Weise, dass es niemand leugnen konnte. Er machte sich so deutlich sichtbar, doch trotzdem konnte niemand in dieser Situation hinzeigen und sagen, schau mal, da ist er. Auch du wirst ihn dort nicht finden. Niemand konnte am Tatort seine DNA finden. Niemand konnte seine Fußspuren sehen. Niemand konnte Fingerabdrücke abnehmen. Niemand konnte ihn sehen. Das ist das, was Asaf hier beschreibt. Der Gott, der ist so groß, so heilig. Und er hat sich selbst hier auf dieser Welt deutlich gezeigt, indem er die Nationen erzittern ließ, indem er den Berg beben ließ. Er ist so anders als der Mensch. Und so erweist er sich dann auch als Hirte Israels. Vers 21, wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Es ist diese Errettung Israels aus Ägypten, dass das Fundament wurde für den jüdischen Glauben. Und jeder Jude wusste, wenn er dieses Werk Gottes in Vergessenheit geraten lässt, dann wird er abtrünnig werden. Dann wird er auf Irrwege geraten. Und so ist es auch für einen Christen heute ultimativ wichtig, das Werk Gottes nicht zu vergessen. Nun, wir feiern nicht mehr Passa. Aber Jesus hat dieses Passamal genommen mit den Jüngern und hat gesagt, dies ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und sagte, dies ist mein Blut. Und dann sagte er, dies tut zu meinem Gedächtnis. Das, was die Juden immer wieder erinnert hatte an das Errettungswerk Gottes aus Ägypten, ist für uns das Abendmahl. Und dieses Werk, das Jesus tat, dass er nämlich selber kam, starb und auferstand, dass er nicht länger nur ein Wesen in der Ewigkeit gewesen ist, sondern dass er sein Zelt aufschlug hinter uns, dass er Teil wurde von uns, dass er auf dieser Erde gewandelt ist, dass er selber die Sünde getragen hat, die keiner tragen konnte und dass er derjenige ist, der jetzt unsere Identität ausmacht. Du bist Christ, weil er es getan hat. Und diese Tat muss immer wieder in den Sinn kommen. Er hat mich gerettet. Nun, wir Menschen sind furchtbar vergesslich. Israel war furchtbar vergesslich und die mussten dafür büßen und auch Christen sind vergesslich. Wie ein Autor es sagt, wir vergessen uns zu erinnern. Denn in dieser Errettung liegt unsere Fundament, in dieser Errettung liegt unsere einzige Hoffnung manchmal noch, die in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und deshalb sagt Petrus auch so deutlich in 2. Petrus 1, Vers 12, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit befestigt seid. Das ist eigentlich komisch, wenn man das so liest. Warum, Petrus, musst du denn die Leute erinnern an das, was sie sowieso schon wissen? Die sind sogar befestigt in der Wahrheit und trotzdem hat Petrus das Bedürfnis, sie daran zu erinnern. Und so ist der Dienst des Evangeliums immer noch. Ich stehe hier vorne nicht, um euch irgendwelche neuen Sachen zu erzählen, sondern euch einfach nur an das zu erinnern, was ihr eigentlich wissen könntet. Weil der Mensch träge wird zum Hirn, hören und zu schnell vergisst. Und auch du brauchst dann immer wieder die Erinnerung an die Tatsachen dessen, was Gott schon mal getan hat in der Vergangenheit. Wie er das getan hat, was du selber nicht tun konntest. Und du denkst zurück an Epheser 2, wo Paulus sagt, ihr wart tot in euren Übertretungen. Du warst völlig unfähig, Gott gegenüber zu reagieren. Du warst überhaupt nicht in der Lage, ihm treu zu sein. Und dann kam die Barmherzigkeit Gottes, Epheser 2, die dich jetzt zu einem neuen Geschöpf gemacht hat. Das ist der Grund deiner Identität. Und dahin gehst du zurück, wenn du sonst nichts mehr weißt. Das heißt also, wenn du im Loch steckst deines Lebens, im Leid, dann fang bitte nicht an, die Endzeit zu erklären und dir durch die Offenbarung zu arbeiten. Dann fang auch nicht an, 3. Mose zu studieren und alle Gesetze zu verstehen, sondern dann fang dort an, wo du diese Errettung wieder neu siehst. Schlag Markus auf, schlag Matthäus auf, schlag Johannes auf, sieh diesen Christus. Und tu, was Timotheus aufgefordert wurde, halte im Gedächtnis Jesus Christus, den Gekreuzigten. Denn sobald du ihn nicht mehr im Gedächtnis hältst, lässt du den Anker los, der dich sonst nur noch halten kann. Bei Asaf sehen wir keine Veränderung in der Situation. Das Leid ist immer noch das Gleiche. Die Aussichtslosigkeit ist immer noch die gleiche. An der düsteren Gegenwart und Zukunft hat sich nichts verändert. Aber man spürt jetzt am Ende des Psalmes ein ganz sanftes, zaghaftes Aufatmen. Ein kleiner Schimmer der Hoffnung. Es ist schwach und es ist wenig. Aber es ist diese Tatsache, dass wenn Gott sich in seiner Größe und Stärke in der Vergangenheit bereits in meinem Leben erwiesen hat, dann kann er es wahrscheinlich auch wieder tun. Und daran halte ich mich jetzt fest, wenn ich sonst nichts habe. Wenn du in deinem Leid steckst, dann lass dich nicht durch eine einfache Antwort abspeisen. Werd auch nicht zynisch oder resigniere, das ist nicht deine Aufgabe. Wende dich an deinen Herrn. Rufe ihn an, schrei ihm zu. Auch dann, wenn dein Glaube schwach ist. Ja, gerade dann, wenn dein Glaube schwach ist. Und dann schäme dich nicht davor, deine Stimme so erschallen zu lassen, wie sie in deiner Seele nun mal klingt. Sei sie traurig und sei sie zweifelnd. Lass sie so erklingen. Und erinnere dich am Ende an die Vergangenheit, dessen, was Gott bereits gewirkt hat. Und so beschreitest du langsam, sehr langsam, aber stetig den Weg heraus aus der Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung. Das zeigt uns dieser Psalm und das wollen wir lernen und tun. Ich möchte euch nun bitten, alle aufzustehen. Und wie ich es gesagt habe, dieser Psalm wurde nicht nur für Israel geschrieben, er wurde für Christen geschrieben. Jeder von euch muss lernen, seinem Leid Gott gegenüber eine Stimme zu geben. Nicht um zu resignieren und aufzugeben, sondern vielmehr um einen Weg voranzugehen. Und so möchte ich jetzt mit euch beten. Wir wollen diesen Psalm durchbeten. Fleht zu Gott, zu seiner Ehre. Vater, unsere Stimme ruft zu dir und wir wollen schreien, wir wollen so lange schreien, bis wir Gehör von dir erlangen. Wir wollen in der Not, in der wir stecken, nicht vergessen, nur zuerst dich zu suchen. So lange zu suchen, bis wir Trost finden, bis wir die Antwort auf unsere Bedrängnis finden. Herr, wir beten dich an, dass selbst da, wo es schwierig scheint, selbst da, wo dein Wort uns wenig zu sagen scheint, selbst da, wo wir in unseren Gedanken keinen Ausweg finden und wir an die Vergangenheit denken, wo wir uns einst gefreut haben. Herr, wir fragen dich, bist du wirklich gut? Ist deine Gnade zu Ende gekommen? Hat dein Wort wirklich Geltung? Bist du gnädig? Oder hat dein Zorn Überhand genommen? Herr, wenn wir die Umstände anschauen, die Situationen, die Welt, in der wir leben, dann können wir das nicht vereinbaren. Und manchmal ist alles das, was uns bleibt, zurückzuschauen auf das, was du getan hast. Wir halten daran fest, dass du Tote lebendig gemacht hast, darin, dass du uns errettet hast, darin, dass du selber aus den Höhen der Herrlichkeit dich erniedrigt hast, um Teil von uns zu werden, darin, dass du selber das Leid getragen hast, was wir gar nicht tragen können und selber die Sünde bezahlt hast, die wir gar nicht bezahlen können. Herr, das ist manchmal alles, woran wir festhalten können, dass du deine Güte und deine Gnade am Kreuz bewiesen hast. Wir wollen das nicht vergessen. Und wir wollen das festhalten, wenn wir vorangehen und uns einfach nur in deine Hände werfen, weil wir nicht voraussehen können, aber wissen, dass du es tust. Zu deiner Ehre. Amen.
Wir singen zusammen auch wieder Lieder, um jetzt auch, was am Ende wir vom Psalm gehört haben, zusammen zu tun. Auf den heiligen, herrlichen Gott zu schauen und uns auch an die Errettung zu erinnern. Und so wie die Juden zurückgeschaut haben auf den Exodus, auf das Ausziehen Israels aus Ägypten, schauen wir zurück auf unseren Herrn Jesus Christus. Und so singen wir nun die beiden Lieder Nur durch Christus in mir, wo wir am Ende auch singen, dass ich bin gewiss, dass der Herr meine Hoffnung ist. Aller Dank und alle Ehre sei nur ihm. Und im zweiten Lied singen wir dann noch Würdig ist das Lamm. Aber zunächst Nur durch Christus in mir.
Das höchste Gut ist Jesus, mein Erlöser. Es gibt nichts mehr, was Gott mir schenken kann. Er meine Freude, Gerechtigkeit und Freiheit. Liebe so treu, mein Frieden grenzenlos. Ich bin gewiss, der Herr ist meine Hoffnung. Fest verbunden bin ich nun mit ihm. Ich bin sein, er ist mein. Wir sind ewig vereint, nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Bricht an, doch ich bin nicht verlassen. An meiner Seite ist und bleibt der Herr. Ich schau auf ihn in Schwachheit und in Freude, denn seine Kraft zeigt sich in meiner Not. Ich bin wird mich schützen. Durch das Tal des Todes führt er mich. Ja, die Nacht ist besiegt und die Sorge verfliegt. Nicht durch mich, nur durch Christus in nichts, ich weiß, mir ist vergeben. Die Zukunft fest, das Lösegeld bezahlt. Durch Jesu Blut und Leid bin ich begnadigt. Der Tod besiegt, weil Jesus auferstand. Ich bin gewiss, besiegt bleibt meine Sünde, denn mein Durch mich, nur durch Christus in mir.